Es ist Freitag, der 22. September 2023, ein Tag nach dem überraschenden Entscheid der Schweizer Nationalbank, den Leitzins vorerst unverändert zu lassen. Und selbstverständlich werden wir genau darüber heute sprechen. Sie hören den How to Real Estate Podcast. An den Mikrofonen begrüßen Sie Crowder CEO Robert Plantag.
Grüezi miteinander.
Und meine Wenigkeit Michael Meyer, mein Name. Schön, dass wir Sie wieder begrüßen dürfen.
How to Real Estate, der Immobilien-Podcast mit Robert Plantag und Michael Meyer. Präsentiert von Crowdhouse und Propertunity.
Ich kann mich nicht erinnern, dass während der Zeit, seit ich dieses Thema medial begleite, und das sind nun auch schon einige Jahre, irgendwann mal einem Zinsentscheid so entgegengefiebert wurde wie dieses Mal. Und Chapeau Herr Jordan von Dramaturgie scheint der Mann etwas zu verstehen, denn er hat bei der Verkündung seines Entscheides durchaus für ein leichtes Raunen im Raum gesorgt. Dementsprechend selbstverständlich müssen wir darüber sprechen, wenn nicht in diesem Podcast, wo denn sonst. Das machen wir auch. Der Zinsentscheid ist unser heutiges Thema der Woche. Davor gibt es aber natürlich noch andere Dinge abzuarbeiten, allem voran die Frage der Woche und das News-Update. Und an dieser Stelle deshalb auch noch eine kleine Erklärung. Es gibt ja bei uns immer diese Kategorien, Frage der Woche, News-Update und dann Thema der Woche. Immer in dieser Reihenfolge, falls Sie sich jetzt nicht unbedingt für alle drei Rubriken interessieren, sondern nur für einen spezifischen Teil, dann empfehlen wir Ihnen die Chapter Marks, quasi ein Inhaltsverzeichnis unseres Podcasts. Über diese Chapter Marks können Sie direkt zu dem Kapitel springen, das Sie hören möchten. Die Chapter Marks sind bei jeder Plattform ein bisschen anders organisiert. Bei Spotify finden Sie sie ganz am Anfang der Shownotes, das allerdings nur auf der Mobile-Version, also auf dem Handy. Wir hoffen natürlich, Sie haben Lust, uns für die ganzen 20 bis 30 Minuten zuzuhören, beispielsweise auch bei der heutigen.
Die Frage der Woche.
Und die wurde uns per YouTube gestellt als Kommentar zu unserer letzten Folge. Die Frage von Tobias, Username t.s. Und er fackelt nicht lange. Die Frage ist sehr straightforward. Was haltet ihr von Bitcoin zur Diversifikation? Ich muss zu Beginn gestehen, ich kann da nicht wirklich mitrennen, denn ich habe mich bei dem Thema Kryptowährungen bis anhin komplett rausgehalten und gebe ganz offen zu, ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt. Ich weiß aber, dass es bei dir anders ist, darum überlasse ich die Bühne gerne dir.
Danke, Micky. Ja, also wir sind ja hier beim How to Real Estate Podcast und offiziell keine Kryptowährungsexperten. Ich selber bin doch schon einige Zeit in einige wenige Kryptowährungen investiert. Was soll man sagen? Wenn man die Nerven zur Spekulation hat, wird man vielleicht glücklich oder auch nicht. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen, aber es ist, ich habe aktuell sicher mehr Freude an meinen Immobilieninvestitionen als an den Kryptoinvestitionen. Ist halt hier langfristiger Anlagehorizont, richtigen Zyklus erwischen. Viele Leute, die richtig viel Geld verdient haben mit Kryptowährungen, waren Leute, die diese irgendwie herausgegeben haben oder sehr früh dabei waren. Jetzt ist man nicht mehr sehr früh dabei. Es gibt also zumindest beim Bitcoin nicht mehr. Und deshalb kommt es sehr stark darauf an, was man damit erreichen möchte. Als Beimischung zur Diversifikation kann man machen. Wird wahrscheinlich mittel- und langfristig seine Daseinsberechtigung haben. Von mir, meine Einschätzung, deshalb halte ich es auch langfristig, wird wahrscheinlich langfristig mehr wert sein als jetzt. Und meiner Meinung nach könnte sich das langfristig gut entwickeln. Wie lange das langfristig ist, man weiß es nicht. Das nächste Bitcoin-Halving naht, ist nicht mehr ganz so weit weg. Ob sich es wieder wiederholt, wie sich es die letzten Male wiederholt hat, werden wir sehen. Ja, mehr kann man dazu einerseits nicht sagen.
Es gibt ja dieses berühmte Zitat, wenn sich die Hausfrauen beginnen für Dinge zu interessieren, dann ist eigentlich der Zeitpunkt, um die Finger davon zu lassen. Das sagt man so plakativ. Das hat mich irgendwie auch immer davon abgehalten. Ich verstehe es halt nicht mehr ganz.
Gut,
also,
aber es ist also,
soll ja. Ich dir die Story sagen? Du hast gesagt, so die Daseinsberechtigung, ich check's halt nicht mehr. Also Krypto gibt es ja schon relativ lange. Dann hat es zuerst mal überhaupt niemanden interessiert. Es gibt ja dieses Beispiel mit dem Typen, der zwei Pizzas mit weiß ich wie viel Bitcoins. Dann kam irgendwie der Hype auf. Dann kam der Krypto-Winter. In der Zwischenzeit haben meines Erachtens das ganze generative AI-Thema, das Thema meines Erachtens als absolutes Hype-Thema abgelöst. Und was ist denn jetzt genau der Use Case davon? Also dieses digitale Zahlungsmittel, ich weiß nicht, wenn man es hört, dann höre ich es entweder vom Darknet oder von irgendwelchen Leuten, die Unternehmen erpressen und ihre Zahlungen in Krypto fordern. Da tue ich mir schwer, einfach wirklich diese Daseinsberechtigung
zu verstehen. Also guck, ich wäre da nicht so schwarz-weiß. Also ich bin, sind jetzt zwei Sachen. Ich meine, ich bin nicht mehr so tief drin, um dir jetzt zu vielen anderen bestehenden Kryptowährungen Antwort zu geben. Es gab generell im Kryptobereich sicher sehr viele Dinge im Schwarz- und Graubereich und es gibt sie nach wie vor. Aber ich glaube, das hat nichts per se mit Kryptowährungen zu tun, sondern mit jedem Bereich, wo es darum geht, um Finanzen, Geld, Investments. Das siehst du eigentlich überall. Also was egal, ob es jetzt Gold oder Silber oder egal was, überall, wo es um Investments, um Geld und um Geldanlagen geht, gibt es Betrug, gibt es Spekulation, gibt es die Geschichten und genauso gibt es bei Kryptowährungen, weil es jetzt halt quasi eine sehr neuartige Form dessen ist und häufig auch nicht reguliert und halt auch noch Platz für so Sachen. Aber ich würde es nicht in diese Schublade stecken. Also du musst es dir so vorstellen. Wertaufbewahrung und Zahlungsmittel ist nicht das Gleiche. Ich glaube, der Bitcoin selber, so wie er ist, taugt nicht als Zahlungsmittel. Es wird aber sicher Layer 2, Layer 3 Geschichten geben, die daraus ein Zahlungsmittel machen können. Der Vergleich ist relativ naheliegend. Du zahlst heute häufig mit Twint oder Apple Pay, Kreditkarte nicht mehr mit Cash. Also weißt du, was ich meine, es ist einfach eine abgewandelte Form davon. Und dass man eine abgewandelte Form hat, die irgendwo dein Bitcoin-Konto mal belastet, aber du nicht effektiv in Bitcoins zahlst, sondern mit irgendwelchem anderem, das wird sicher kommen. Die Grundfrage bei Bitcoin ist, ob es schafft, sich als dieses Store of Value zu etablieren oder eins der Stores of Value, also quasi einfach etwas, wo du dein Value oder wo du Value parkieren kannst. Ich sage jetzt ja nicht mal Asset, weil ja das ja selber, also wenn du Vermögen hast, in welcher Form auch immer, kannst du ja entscheiden, wie du das im Moment hältst. Hältst du es in Fiat, in einer Währung, hältst du es in Aktien, in Immobilien? Und genauso kann man entscheiden, es in Gold, Silber oder halt eben auch Bitcoin zu halten. Ich glaube, Bitcoin, es sind jetzt auch schon einige Jahre da ins Land gezogen, aber ich glaube, es ist trotzdem immer noch in einer sehr frühen Phase. Also ich meine, wenn du dir überlegst, wie alt Gold als Store of Value und Zahlungsmittel ist, da reden wir ja von Tausenden von Jahren. Und Bitcoin gibt es seit 2008, wenn es mich nicht täuscht. Also da ist man noch ganz am Anfang. Ich glaube, das wird schon noch kommen. Ich bin da einfach nicht so der spekulative Typ, der auf die nächste Spekulationsblase wartet, sondern ich sehe es halt eher als etwas, was vielleicht in 10, 15, 20 Jahren mal etabliert ist und dann wahrscheinlich auch hoffentlich mal relativ wertbeständig und stabil bleibt. Bis dahin wird es wahrscheinlich vielen Schwankungen unterliegen, bis es sich mal settelt. Ich bin eigentlich großer Fan von Ethereum. Einfach die Art und Weise der Technologie und welche Anwendungsmöglichkeiten es gibt. Da weniger als Store of Value, sondern halt einfach als den ganzen Smart Contracts, was da alles möglich ist, wird früher oder später in irgendeiner Form meiner Meinung nach sicher kommen. Und jetzt kommt's, wird Bitcoin irgendwann Fiat-Währungen ablösen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt da irgendwas Drittes, was es dann doch macht. Und da kommt jetzt eben die Spekulation ins Spiel. Genauso wie bei jedem anderen Investment wird Gold an Wert gewinnen, verlieren, wer weiß es, Immobilien the same. Und deshalb eben eine von vielen Möglichkeiten, sein Geld anzulegen oder halt eben auch nicht.
Danke für die Antwort und damit zum
News Update.
Die Big News diese Woche war natürlich der Zinsentscheid und darüber werden wir nachher gleich ausführlich sprechen. Davor noch andere Schlagzeilen, die uns diese Woche aufgefallen sind. Erstens die 9 Millionen Schweiz ist Tatsache. Gemäß Berechnungen des BFS haben wir irgendwo in der letzten Zeit diese Grenze überschritten. Und das wohlgemerkt schneller, als es die Bevölkerungswachstumprognosen der Schweiz eigentlich vorausgesagt haben.
Ja.
So ist es. Ich glaube nicht, dass man da viel dazu sagen muss. Zweiter Punkt, und das hast du mir heute weitergeleitet, fand ich sehr interessant, Stichwort Mietpreise. Wir erleben ja in der Schweiz aktuell eine Phase, in welcher die Mieten steigen und voraussichtlich auch in Zukunft steigen werden. Nun haben Daten von Eurostat gezeigt, das ist keineswegs nur ein Schweizer Phänomen, sondern das Gleiche passiert aktuell in Europa, insbesondere in den Ländern, die grundsätzlich als besonders attraktive Wohnorte gelten. Und ich fand die Erklärung, wieso das so ist, sehr spannend. Wir können vielleicht dann mal das noch in einer speziellen Folge mal ausführen, aber grundsätzlich, es passiert eigentlich nicht nur in der Schweiz, sondern eigentlich alles mit dem gleichen Muster. Es wird eigentlich zu wenig gebaut und diese Zinsentscheide, von denen man gehofft hat, dass sie da auch bei den Mieten Abhilfe schaffen können, die scheinen nicht zu funktionieren.
Ja, also deshalb habe ich dir das Ganze geschickt, Micky, weil ich fand es eigentlich schon noch attraktiv. Eben, wir haben eigentlich immer von dieser Wohnungsknappheit hierzulande gesprochen. Und interessant war auch noch diese Blase, die anscheinend während der Pandemie verursacht wurde von jungen Leuten, die nicht von zu Hause ausgezogen sind, und plötzlich sind dann eine ganze Menge Leute, die dann eben ausziehen wollten. Dann die höheren Zinsen, die Leute auch in Ländern, wo traditionell mehr Wohneigentum besteht als in der Schweiz, nun dazu bringen, dass sie halt doch eher mieten. Und da ist es halt wieder, wenn du vermögender Immobilieninvestor bist, dann kaufst du halt auch Renditeimmobilien, wenn mal der Markt schlecht ist. Das heißt, Mietwohnungen sind da. Du siehst aber, dass sie dann knapp sind und kannst sie noch mehr verknappen. Per se gehen die Mietpreise hoch. Die Leute können sich aber kein Wohneigentum mehr leisten. Und ja, ich meine, wenn das ein Trend ist, der sich so fortsetzt, also es sind ja zwei Sachen. A, die Leute können sich das Wohneigentum nicht mehr leisten. Sie müssen also mieten, spielt in die Hände von uns Vermietern. Klingt jetzt ein bisschen böse, ist einfach nur eine Fakt und eine Tatsache. Und das andere ist ja eben, also in Europa ja noch mehr als hier, aber dass man da noch schärfere Restriktionen beim Bauen eingeführt hat überall, also quasi, dass es noch schwerer wird, effektiv zu bauen. In der Schweiz haben wir bei uns häufig über die ganzen Rekurse und Einsprachen gesprochen, die es hier schwierig machen zu bauen. Und ich meine, das ist ein Problem, was politisch verursacht ist und nicht vom freien Markt und muss auch politisch wieder gelöst werden. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wenn wir jetzt zurück zur Schweiz kommen, wenn wir jetzt die Fäden zusammenziehen, Micky, wir sind schneller bei der 9 Millionen Schweiz als gedacht. Plus, oder da, vielleicht kommst du noch zum Artikel oder sonst kannst du ihn sicher verlinken. Im Baugesuche bei uns rückläufig, plus die da sind, konfrontiert mit mehr Einsprachen aus verschiedenen Gründen, macht das Bauen nicht einfacher. Also das heißt, die Mietpreise aktuell können nur nach oben. Jetzt kann man die Mietpreise anfangen zu deckeln, wie man ja das teilweise im Ausland gemacht hat. Aber auch da hat uns der ein Artikel dann auch gezeigt, dass das auch nicht die Lösung ist, weil die Eigentümer dann relativ schnell mal da Workarounds finden. Allem in allem eine schwierige Situation, vor allem, ich glaube, für die Jugend und für die Leute in Europa, eben für uns aus Immobilienperspektive. Ja, was soll ich sagen? So blöd das klingt, eigentlich eine gute Sache und eigentlich ein weiterer Indikator, der uns sagt, dass es anscheinend doch eine gute Sache ist, in Immobilien zu investieren.
Da kann ich mich anschließen. Dann dritte Headline, und das ist wirklich nur angemerkt, müssen wir nicht diskutieren, aber es kam diese Woche das Gemeinderating der Handelszeitung raus. Sie haben wieder alle Schweizer Gemeinden beurteilt, haben eine Rangliste gemacht. Vielleicht interessant, sich das mal durchzulesen. Den Link finden Sie angehängt in den Shownotes.
Weißt du Nummer 1, Micky?
Weißt du das? Kam oder Bar, irgendetwas in Zug. Es sind sehr viele Zugergemeinden, überraschend vorne. Ich glaube, es ist Kam, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Sie werden es sehen im Link, der angehängt ist. Kommen wir damit zum
Thema der Woche.
Gestern fand die geldpolitische Lagebeurteilung der Nationalbank statt. Sie haben es sicherlich mitbekommen. Die SNB hat sich dazu entschieden, den Leitzins auf dem aktuellen Niveau von 1,75% zu belassen. Lass uns doch kurz reinhören, was Thomas Jordan gestern im Interview nach dem Entscheid gesagt hat. Der Ausschnitt dauert etwas länger, knapp eine Minute, aber er lässt meines Erachtens eben gut erahnen, welche Parameter hinter diesem Entscheid gesteckt haben.
Also im Moment ist es so, dass wir eben keine Zinserhöhung brauchen. Der inflationäre Druck ist zurückgekommen. Wenn man unsere Inflationsprognose anschaut, sieht man, dass die wieder um die 2% kommt, 2025. Das heisst, im Moment hat es eben keine Verschärfung von Geldpolitik gebraucht. Wir haben quasi der Luxus, dass wir ein bisschen abwarten können, schauen, wie das weitergeht, und dann tun wir dort entscheiden.
Aber es stimmt ja doch, dass man so tolerant ist eigentlich bei der Inflation oder bei der Preisstabilität. Wie Sie es gesagt haben, bis weit ins Jahr 2025 ist die Inflation über dem Zielband von 2%.
Ja, die Geldpolitik kann natürlich die Inflation im Moment, die jetzt in diesem Quartal, in den nächsten paar Quartalen, ist, nicht sofort beeinflussen, sondern unsere Geldpolitik beeinflusst die Inflation immer mit einer bestimmten zeitlichen Verzögerung. 2 bis 3 Jahre, sagt man normalerweise. Und darum der Anstieg, den man jetzt sieht, der zwischen jetzt und, sagen wir, Mitte 2024, den kann die Geldpolitik nicht direkt bekämpfen. Wir müssen so ein bisschen mittelfristig schauen, wie stört der inflationäre Druck, und müssen nachher entsprechend eben unsere Geldpolitik verschärfen, gleich lassen oder im Extremfall wieder lockern.
Also der Zins bleibt bei 1,75%. Wir sind eigentlich beide davon ausgegangen, dass ein weiterer Schritt im September kommt. Wir haben beide gesagt, wenn er nicht im September kommt, kommt er halt später. Jetzt, wo du all das gehört hast, wie überrascht warst du? Und dann vor allem, glaubst du nach wie vor, dass ein weiterer Schritt kommen wird?
Ja, also ich meine, was wir jetzt hier gehört haben, ist eigentlich das, was wir häufig darüber gesprochen haben, dass es vor allem mehr Politik ist und politisch motivierte Entscheide. Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Erstens wollte, glaube ich, der Joran klar machen, dass er unabhängig von der EZB entscheiden kann, was er will. Das haben wir bei der ersten Zinserhöhung, du kannst dich noch erinnern, da kam ja die erste Überraschung, wo er quasi anders als die EZB entschieden hat. Und ja, das well played, sicher. Auf der anderen Seite, das, was er sagt, ist ja das, was wir schon lange sagen. Also heute an der Zinsschraube zu drehen, wird nicht morgen was an der Inflation machen und immer auf die Vormonatsinflation zu schauen und dann einen Entscheid zu fällen, ja, ist sehr kurzsichtig. Was ich glaube aber sicher da war, ist großer politischer Druck. Eben, es ist politisch, denke ich, motiviert, politischer Druck. Auch der Druck der Druck auf den Mietpreisen, Referenzzinssatzerhöhungen, Druckhypozinsen. All das ist da reingeflossen, insbesondere weil wir jetzt eben in dem Zielband kurzfristig drin sind. Deshalb hat er sich jetzt auch schön gesagt, hey, ich kann das sowieso nicht beeinflussen, lass mich da mein Ding machen, ist eh alles langfristig sich aus der Zielscheibe genommen. Trotzdem politisch offen gelassen, dass er sagt, hey, guck, wenn es dann doch wieder schlimmer wird, mache ich halt noch Erhöhung. Und das macht irgendwo schon Sinn, weil er lässt sich jetzt natürlich wieder alles offen, hat die Schulden ein bisschen abgeschoben, auch die Verantwortung, gesagt, hey, wir haben jetzt mal gemacht, jetzt müssen wir beobachten. Kann sein, dass wir wieder was machen müssen später, also hat sich diese Karte sauber freigehalten, aber schaut auch zu, dass es nicht überreizt, einfach auch um den politisch halt nicht seinen Segen zu verspielen aktuell, weil auch die Wirtschaftsverbände und so weiter, die haben ja alle ziemlich Druck gemacht, dass hey, piano und grundsätzlich, ich habe gedacht, sie machen es einfach, um zuerst den Schritt zu machen und dann die Pause zu machen und quasi dann zuschauen zu können. Finde das jetzt eigentlich einen mutigen und guten Schritt. Ich glaube aber trotzdem, dass eventuell im Dezember nochmal so ein 25-Basispunkte-Schritt folgen wird. Wenn nicht im Dezember, dann halt im März, also immer noch meine feste Einnahme, dass wir noch einmal 25 Basispunkte bekommen. Wie gesagt, ich kann mich täuschen, es kann mehr sein, es kann nichts mehr sein, aber dass wir jetzt mal ein bisschen Ruhe reinkriegen, ist sicher nicht verkehrt.
Ich glaube, du hast einige Dinge angesprochen, die ich so unterschreiben würde. Also erstens mal, man hat halt wieder bei der Kommunikation wie immer sehr schön gesehen, dass die SNB einmal mehr sich einfach alle Optionen offen halten will. Das hat sie so getan. Ich glaube, es ist Optimismus mit ein wenig kalkuliertem Risiko, dass er sagt, ey, ich kann das vielleicht eventuell auf dem Niveau lassen und Best-Case-Szenario ist, dass halt alles sich so positiv entwickelt, dass ich dann eigentlich quasi nicht nochmal erhöhen muss. Und wenn ich dann aber nochmal erhöhe, dann ist es quasi für jeden Mann eigentlich verständlich. Das Zweite, was ich glaube ich schon deutlich spürbar war, und das hast du auch angedeutet, er hat die Schweizer Wirtschaft im Rücken. Das hat man, glaube ich, dieses Mal gemerkt. Er hat sich sicher schwer damit getan, in einem Umfeld, in welchem die Inflation rückläufig ist, in einem Umfeld, in welchem eine konjunkturelle Abkühlung so oder so schon absehbar ist, durch höhere Zinsen jetzt schon den Druck zu erhöhen. Und zweitens auch diese konjunkturelle Abkühlung, die spielt ihm natürlich auch etwas in die Karten, denn das ist etwas, auf das die SNB meines Erachtens setzt, dass wir nämlich die Nachfrage auch eindrosseln und das wirkt sich auch inflationsdrückend. Da besteht wahrscheinlich die Hoffnung, dass das mitunter dann eben vielleicht doch schon eben gereicht hat und dann, und das würde er auch im Interview, wenn man es weiterlaufen lassen würde, sagen, einfach auch die Gewissheit, hey, ich könnte jetzt hier nochmal 0,25 raufgehen, aber schlussendlich wird niemand nachvollziehen können, ob das wirklich überhaupt etwas bringt oder nicht, weil er genau weiß, die Inflationstreiber, die werden solche Treiber sein, die eigentlich von diesem Entscheid völlig losgelöst sind. Zum einen die Energiekosten, Ölpreise, Strompreise, die steigen werden und das ganze Thema mit den Mieten. Und wenn er da natürlich, je später er den Schritt macht, vielleicht auch die Hoffnung hat, je länger kann er halt einfach auch diese Befeuerung der Mietpreise, die so oder so schon stattfinden wird, noch ein bisschen nach hinten schieben.
Ja, absolut, absolut. Und ich meine, das, was Sie vorhin angesprochen haben, dass die Mietpreise paneuropäisch steigen. Ich glaube, das wird schon noch was sein, wo generell die Notenbanken ein Auge drauf haben werden. Das heißt, ehrlicherweise, wenn jetzt hier nicht irgendein Black Swan passiert, den wir alle nicht kommen sehen haben, glaube ich, dass so ziemlich bald mal die Puste draußen ist bei den Leitzinserhöhungen, einfach generell gesprochen.
Also ich hätte da schon in der Schweiz allein schon mit dem Referenzzinssatz argumentiert, dass der Spielraum für die Schweizerische Nationalbank ist wirklich ausgereizt, weil stell dir vor, nochmal eine Erhöhung, damit in Kombination mit diesem extrem beschränkten Angebot, damit legst du die Basis für langjährige Mietpreise, die einfach nicht mehr zurückkommen können.
Absolut, und jetzt kommt es ja, das heißt, jetzt haben wir den Referenzzinssatz, das heißt, der wird jetzt nicht runterkommen, weil eben die Zinsen werden voraussichtlich nicht gesenkt demnächst. Und jetzt mit der Wohnraumverknappung, das heißt, die Mieten werden teurer, werden sowieso auch unabhängig davon. Und es wird schon schwierig. Also jetzt, wenn du jetzt noch mehr Zinserhöhungen machst, machst du dir echt keinen Gefallen. Deshalb, ich glaube, es geht schon alles ein bisschen in diese Richtung und wir haben das relativ gut durchschaut, Micky, wieso das es so ist, wie es ist. Was soll man sagen?
Wir haben immer gesagt, dass das Zinsniveau nicht per se das Problem ist, sondern vielleicht auch mehr die Unsicherheit. Wir haben beispielsweise auch gesagt, eigentlich wäre es gut, wenn er die Zinsen im September bereits erhöhen würde, einfach weil dann mehr Klarheit herrschen würde vielleicht, eben weil es eigentlich relativ klar ist, dass das der letzte Entscheid sein kann, eben außer es passiert wirklich etwas komplett Unvorhergesehenes. So ist es halt nach wie vor diese Unsicherheit, wie es betreffend dem Zinsentscheid jetzt weitergehen würde, obwohl ich hier schon unterstreichen würde, eben es hat sich schon klar herausgestellt, dass eben aufgrund des Referenzzinssatzes der Spielraum für die SNB eigentlich nicht mehr groß ist. Nichtsdestotrotz sind jetzt das gute Neuigkeiten für die Schweizer Immobilienlandschaft oder sind das schlechte Neuigkeiten, weil eben die Unsicherheit weiter bestehen bleibt? Und welchen Einfluss wird das auf die Dynamik auf dem Markt haben?
Also ich finde es ganz klar gute Neuigkeiten, weil ja, man hat jetzt das erste Mal wirklich so ein bisschen ein Plateau erreicht, wo man sieht, es wird nicht mehr unendlich weitergehen. Ich glaube, die Leute werden langsam auch verstehen, dass entweder war es das jetzt schon oder es gibt noch einen kleinen Schritt, aber das dann per se wieder runtergeht. Ich hoffe, dass das ein bisschen diese Panik, die teilweise herrscht oder diese Unsicherheit, wieder einfängt bei den Leuten. Und auch dieses Delta, was wir immer wieder betont haben, zwischen Käufer und Verkäufer, endlich mal wieder Richtung Equilibrium geht. Insofern, ich finde es gut. Ich finde bis jetzt generell den Kurs der SNB eigentlich gut. Nicht zu viel, nicht zu wenig, aber doch am Ball. Und eben, ich habe es ja wieder gesagt, einfach nicht zu viel reininterpretieren, nicht zu viel Panik, nicht zu viel Hype. Also das heißt, auf beide Seiten einfach mal ein bisschen cool bleiben. Und nach wie vor, also ich wiederhole es gerne nochmal, fast schon gebetsmühlenartig, aber wir haben steigende Mieten. Aktuell noch nicht so große Übernachfrage zum Kauf von Wohnungen, weil eben noch gewisse Marktteilnehmer verunsichert sind. Beschränktes Angebot, Zuwanderung rekordhoch, Bautätigkeit rekordtief. Ich glaube auch der politische Druck auf das Ganze, auf die Rekursgeschichte oder wie Einsprachen gemacht werden können und weshalb, der wird enorm zunehmen. Nicht heute, nicht morgen, aber das Ding wird unter Druck kommen. Das wird so nicht bestehen bleiben. Wenn die Wohnnot da bleibt, wird die Politik reagieren müssen. Und da was unternehmen. Und ich glaube, all das spielt Immobilieninvestoren in die Hände. Insbesondere mit Blick auf die Schweiz. Also alles, was ich gehört und gelesen habe, spricht für mich dafür, dass das Investment in Immobilien aktuell nach wie vor eines der besten Dinge ist, die man machen kann.
Da würde ich mich anschließen. Und ich glaube, damit haben wir alles gesagt, was wir in diesem Moment gesagt haben. Einen Punkt vielleicht noch. Es sind im Oktober endlich Wahlen. Ich kann nicht erwarten, bis wieder die ganzen Plakate von den Straßenrändern verschwinden. Ist wirklich furchtbar. Ja. Aber es hat schon noch ein bisschen einen Punkt da. Dieses ganze Wohnungsnotthema, ich behaupte nicht, dass die Situation prekär ist oder prekär ist wie in den Vorjahren, aber sie wird mit dem Ende der Wahlen dann auch wieder ein wenig aus dem medialen Fokus verschwinden. Darauf kann ich jetzt wirklich meine Hand geben. Ja. Und auch das wird weniger Druck erzeugen. Das war's für heute. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bitte abonnieren, liken Sie unseren Kanal, lassen Sie eine Bewertung da, stellen Sie Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
Wiedersehen, merci.
Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.